Als Emil Kubinke dann über den Hof geht, steht oben Pauline am Fenster. Und sie will Emil Kubinke etwas zurufen, etwas sehr Angenehmes vielleicht. Aber Emil Kubinke sieht gar nicht auf und verschwindet die Kellertreppe hinab. Jetzt hat ihn schon ganz die Erwartung. Man kann nun wähnen, dass hier Emil Kubinke besonders unklug handelte. Aber ich meine, dass keiner von uns anders gehandelt hätte. Ach Gott, wie oft stolpern wir die Kellertreppen hinunter, irgendwelchen fragwürdigen Hoffnungen nach, während vielleicht unser rot-goldenes Glück oben am Fenster steht und uns zu sich winken würde, wenn wir uns nur die Mühe nähmen, uns nach ihm umzusehen. Draußen aber steht nun die Sonne schon ganz tief unten und blinzelt mit schrägen, langen Strahlen in die Straße hinein, gibt nur noch der einen Seite ihr goldenes Licht, während alles andere schon in blauen Schatten liegt. Und hinten am Ende ist eine weiße, gezackte Wolkenwand vorgelagert, wie ein Gebirgszug, und ein paar weiße Federn ziehen von hier aus über den blauen Himmel. Warm ist es, ohne einen Lufthauch. Und die Menschen sind rot und pusten. Alles kommt jetzt wieder zurück. Die Straßenbahnen sind ganz mit Passagieren vermauert, gefüllt bis zum letzten Platz. Und die Kinderwagen sind auch schon auf dem Rückzug. Die Kleinen, die erst so munter vorweggelaufen sind, schleifen jetzt quarrend an der Hand der Großen nach, hängen an Mutters Rockzipfel oder sie liegen quer über Vaters Schulter wie ein Bund Flicken. Die größeren Kinder aber singen »Am Brunnen vor dem Tore« und »Nun ade, du mein lieb Heimatland«. Die Kommis gehen bescheiden und gesittet mit ihren Mädchen, aber die Soldaten stampfen mit ihren Nagelschuhen dahin, als wäre Parade auf dem Tempelhofer Felde, und zwischen je zwei Knöpfen des Waffenrocks schaute immer eine Zigarre hervor. Der Kavallerie sieht man an, dass sie mehr ist als die Infanterie. Und die Artillerie glaubt wieder besser als beide zu sein und grüßt kaum die Couleur. Das Mädchen aber, das mit einem Sergeanten von den Garde-Ulanen geht, sieht den Sergeanten von den Maikäfern überhaupt nicht an. Und wenn er die Schießschnur und die gelbe Dienstmedaille hat und schon morgen vielleicht den Zivilversorgungsschein bekommt. All das jedoch trabt dahin. All das ist vergnügt, dass nun endlich der Sommer kommt. Und von den nicht zu fernen Gartenlokalen dringen in das Gesumm die abgerissenen Klänge der Musikkapellen herüber, die die Winterstürme, die dem Wonnemond wichen, mit dem Präsentiermarsch abwechseln lassen. Und mitten dazwischen unser Emil Kubinke. Und wenn er auch fühlt, dass er in Ehren bestehen kann, denn sein Kragen ist ganz neu, noch nie gewaschen und sehr hoch, und sein weißer, blütenweißer Strohhut hat noch keinen Regen bekommen und glänzt ordentlich vor Leim. Ja, wenn Emil Kubinke auch fühlt, dass er in Ehren bestehen kann, so empfindet er es doch schmerzlich, dass er bei der großen Kadrille heute noch nicht engagiert hat. Ach, er weiß keineswegs bestimmt, ob die Tänzerin, auf deren Tanzkarte er sich für heute hat vormerken lassen, auch jetzt noch auf den Verspäteten warten wird, oder ob sie es nicht vorgezogen hat, einem anderen in die Arme zu fliegen. So marschiert Emil Kubinke ungeduldig dahin, schwimmt gegen den Strom, die langen Wege, die Alleen entlang. Immer stärker klingt die Musik von den Lokalen am See, immer dichter wird das Gewühl. Die Liebespaare und die Kinder haben sich verhundertfacht, haben sich wie die Köpfe der Hydra mit sich selbst multipliziert. Noch ist es hell. Die Sonne hat zwar schon Gute Nacht gesagt, aber der Himmel leuchtet wie weißglühendes Metall. Und die paar Federwolken sind rosig überstrahlt, während die große, dräuende Wolkenwand da hinten ganz scharlachfarben ist. Die Eisenbahnzüge ziehen im Bogen an baumbesetzten, noch unbebauten Straßenzügen als vielgliedrige, feurige Schlangen dahin. Und die Mondsichel rückt drüben am Himmel empor, steht mitten zwischen den zarten Wipfeln zweier Pappeln. Ach, da ist ja schon das Strandschlösschen. Da unten liegt es. In der russischen Schaukel kreischen die Mädchen mit fliegenden Röcken und das Karussell dreht sich ganz bunt zwischen einer Mauer von Kindern in der Dämmerung. und Meta Schulze schwebt ganz schräg auf dem Holzschimmel wie eine richtige Reitdame immer im Kreis umher und lächelt sauer. Eine Kapelle spielt irgendwo, ein Mittelding zwischen Kindergeschrei und Teppichklopfen, und dazwischen geht's Grr, Gadabum, Bataillon! Die Kegelbahn. Unter den Bäumen, den hohen Rüstern, herrscht schon unsichere Dämmerung, in der es durcheinander gleitet und wogt und rauscht. Und während dort draußen noch ein weißes Licht alles ganz klar macht, werden hier unten schon die alten Petroleumlampen angezündet, rötliche, blakende Lichter im tonigen Dunkel, flackernde Kreise im Halbschatten. Von fern glänzt dazu noch der Spiegel des Wassers, in dem sich ein roter Himmel wiederfindet und über den die Lichter von den anderen Lokalen schon die ersten zitternden Brücken bauen. Die grünen Tische stehen hier in langen Reihen unter den Bäumen und überall sitzen Familien, sitzen Pärchen, sitzen Soldaten, sitzt alt und jung. Dienstmädchen gehen schon auf den Wegen, paarweise weiß und blond, haben ihre Augen überall. Und andere versprechen allen Männern mit Blicken die schönsten Dinge, während sie am Arm des einen hängen. Reihenweise sind auf den Tischen die Weißbiergläser, die Kaffeetassen und die Seidel und die Teller mit den Napfkuchenresten. Die Aushilfskellner stürzen schwitzend ihren Groschen nach und Hausdiener mit blauen Schürzen ziehen mit ganzen Körben voll klirrenden Geschirrs ab. Wenn die Musik schweigt, hört man vom Tanzsaal ein paar Töne. Und immer sieht man an hohen, hellen Scheiben die Umrisse von tanzenden Paaren entlangfahren, ganz spukhaft und lächerlich. Sobald die Kapelle aber wieder beginnt, glaubt man, es gewittert in der Ferne. Emil Kubinke wandert zwischen den Gängen auf und nieder, lässt sich schieben und treiben, sieht nach jedem Tisch. Aber so viele Mädchen auch da in den weniger beleuchteten Ecken sitzen, so viele ihren Arm auf die Schulter des Freundes lehnen und ihm teilnahmsvoll in die Augen blicken, so viele singend und summend paarweise und zu dreien weiß, rosa und hellblau flatternden Wimpeln gleich, die an einer Schnur wehen, in der Dämmerung die Wege auf und nieder trotten, nirgends ist die, auf deren Tanzkarte sich Emil Kubinke schon vorgemerkt hat. Und die Kinder beginnen schon, ihre Stocklaternen anzuzünden, die wie große bunte Schmetterlinge durch das Halbdunkel schweben. Mütter rufen, »Emma, Marie, Karl, Gustav, na machst du nur endlich!« teilen Katzenköpfe aus, stupsen Jungen in Kniehosen vor sich her, »Na du, komm mir mal nach Hause!« Das Karussell dreht sich unermüdlich im Licht. Eine neue Meta Schulze sitzt auf dem Schimmel, die Schaukel fliegt, die Mädchen kreischen. Kasperle spielt in einer Ecke sein letztes Spiel. »Seid ihr auch alle da?« In der Schießbude brüllt der Löwe, pinken die Schmiede, wirbelt die Trommel. Aber das tanzende Ei ist noch unbeschädigt. Und an der Würfelbude weint Marie Polzin bittere Tränen. Sie wollte durchaus die blaue Glasschale mit den Blumen gewinnen. Aber dazwischen immer »Grrkratabum, Bataillon!« Die Kegelbahn. Emil Kubinke setzt sich bescheiden an irgendeinen Tisch, allwo noch ein Stuhl frei ist. Da sitzen schon Leute. Großmutter Neuendorf mit einer Kapotte und einem alten Longschal mit Mottenlöchern, Schriftsetzer Ziebland, Frau Luko, Frau Ziebland, Frau Braunack, Erna, Hermann, August und Karl aus der 2. Klasse, der 137. und aus der 5. Klasse, der 118. »Au, Mutter!« ruft August. »Ich hab was Feines hier sehen. Ein ganz kleinen Mann, sehr alt war er und so vergnügt. Auf zwei Stöcker ist er gegangen, immer so. Bene, bene, kaputt.« »Nach so etwas brauchst du noch ja nicht hinzusehen«, sagt Frau Luko belehrend, und sie kann sich nicht enthalten, ihre Hand nach August hin ausgleiten zu lassen. »Na, wehne man nicht, August«, sagt der Ziebland. »Vater, komm doch gleich mit Weißbier und Wurst.«
»Jott! Frau Waldowski«, ruft Frau Postschaffner Luko, »wo kommen Sie denn her? Wo ist denn Ihre Emma? Ist das Mädchen auch hier? Haben Sie denn nicht gehört? Nee, meine Emma ist auch schon seit 14 Tagen weg.« »Ja, keine Ahnung, wirklich«, ruft Frau Ziebland. »Na, und was haben Sie denn da getan?«, fragt Frau Luko. »Haben Sie sie denn?« »Ach, nee«, sagt Frau Waldowski sehr ruhig. Aber wissen Sie, ich habe ihr gleich als unbekannt verzogen bei der Polizei abgemeldet. Na, denn ist man gut, sagt der Ziebland und langt nach dem Weißbierglas. Emil Kubinke sitzt still an einem Tischende und trinkt sein Bier. Es ist indessen dunkler geworden. Merkwürdig, seltsam, unheimlich, drückend dunkel. So ganz schnell, so ganz rapide und plötzlich. Die Bäume verschränken sich zu großen Zelten und die Musik rasselt blechern. Und mit einem Mal geht ein Rauschen und Drehen durch die Zweige und sie biegen sich und knarren. Junge Blätter und die grünen Ulmenfrüchte werden abgerissen und jagen wirbelnd herunter. Draußen auf der Allee wälzt sich eine Staubwolke ganz schnell entlang, rund wie eine Welle. Sie rollt die Straße hinab, dick, kraus und schwer. Und vor ihr, wie drei Herolde, laufen und kreisen auf der scharfen Krempe drei niegelnagelneue Strohhüte und drei Schatten von laufenden Menschen, drei Paar fliegende Rockschöße jagen mitten in der Staublawine mit vorgestreckten Armen. Und wo die Lawine hingelangt, da bleiben die Menschen wie verdattert stehen, stemmen sich gegen den Wind, strecken die Arme von sich und machen die Augen zu. Und der Wind zerrt den Frauen und Mädchen an den dünnen Frühlingskleidern, presst die Röcke gegen sie, lässt sie sich krausen und flattern, zeichnet die sonst verhüllten Figuren mit allen Rundungen, macht aus der Mode von 1908 fußfreie griechische Gewänder der perikleischen Epoche. Und dann kommt es drüben von der Seeseite heran. Die Häuser dahinter sind schon ganz in Grau gehüllt. Man sieht, wie der Regen übers Wasser kommt, in großen Huschen und Sprüngen. Er schlägt ordentlich hinein, dass es nur so spritzt. Und da ist er auch schon. Er prasselt und saust durch die Blätter, durch das dünne Laub. Er trommelt auf die Tische. Er platscht mit schweren Tropfen in die Kaffeetassen, in die Bierseidel, in die Weißbiergläser. Er rieselt an den Baumstämmen herunter. Der Boden schlürft ihn nur so ein. Man kreischt, man duckt sich. Aber die Tropfen treffen in den Hals, ins Genick, auf die Arme. Im Augenblick sind die dünnen Blusen durchweicht. Kinder hüpfen jubelnd im Regen, mit offenen Mündern und schnappen nach den großen Tropfen. Frauen flüchten, schlagen die Röcke hoch, zeigen die Waden. Liebespaare ducken sich unter Schirme, kriechen ganz zusammen unter den schwarzen Dächern, auf die der Regen trommelt. Ganze Tischreihen werden leer. Und nur der Regen tanzt noch auf ihnen sein Menuett über die Gläser hin. Die Musikkapelle aber spielt ruhig weiter, das patriotische Potpourri, Deutschland, Deutschland über alles. Das Karussell dreht sich im flackernden Licht und in all dem Getümmel, grrr, katabum, Bataillon, die Kegelbahn. So ein Wetter, lieber Jarkins, sagt Herr Ziebland. Jetzt dreht's tüchtig, ruft Hermann.
Au, Mutter, kick mal, es regnet Blasen, quietscht Erna.
Das ist nur eine Husche, meint Frau Luko.
Ihr strenge Herren regieren nicht lange, quäkt Großmutter Neuendorf langsam und zieht den Longschal fester um den alten Leib.
Kellner, zahlen,
ruft Herr Ziebland. Wir hatten den Schirm, fragt Frau Braunack erstaunt.
Ich hab'n ja nicht gesehen, sagt Hermann.
Ich auch nicht, ruft Emil.
Großmutter hatten ja habt, piepst Erna.
Nee, zetert Frau Neuendorf.
Ich hab'n überhaupt nicht zu Gesicht gekriegt.
Jawohl, Großmutter, kreischt Frau Ziebland. Erna hat recht, sie haben den Schirm zuletzt in ihre verfluchtigen Klauen gehabt.
Kellner, zahlen,
ruft Herr Ziebland nochmals und gibt damit seine Absicht kund, die letzten drei Seidel nicht schuldig zu bleiben. Dann aber steht er auf. Solch einen billigen Sonntag hat er lange nicht gehabt.
Na Kinder, kommt man, sagt er. Meint ihr, ich werde denen nachlaufen?
Emil Kubinke, der gerade an einem Baumstamm sitzt, ist ziemlich geschützt gegen den Regen und nur hin und wieder klatscht solch ein schöner, schwerer Tropfen auf den Kopf seines neuen Strohhuts. Und Frau Ziebland, Frau Braunack, Frau Postschaffner Luko streben mit hochgeklappten Röcken nach dem Ausgang, geführt von Herrn Ziebland. Und Großmutter Neuendorf humpelt mit ihrer Kapotte auf dem spärlichen Dutt, ihrem Morchelgesicht und ihrem Umschlagetuch auf ihren alten schiefen Hacken hinten nach. Sie hat den Schirm wirklich nicht in ihre verfluchtigen Klauen gehabt. Aber Frau Postschaffner Luko hatte doch die Wahrheit gesagt. Es war nur eine Husche. Und auch Großmutter Neuendorf sollte recht behalten. Gestrenge Herren regieren nicht lange. Richtig. Bald sickert es nur noch von den Bäumen herab. Einzeln klatscht es zu Boden. Und plötzlich scheint es wieder ganz hell zu werden. Der Himmel bekommt lange, lichte Streifen. Auf den grünen Tischen blitzen kleine Teiche. Die abgeschlagenen Blätter glänzen. Es riecht nach frischem Laub, nach den Säften der Bäume, nach Erde, nach gesunder, frischer Feuchtigkeit. Kellner irren schimpfend zwischen deren Stuhlreihen. Die Musik macht Pause, schüttet die Posaunen aus. Aus dem Saal kommen Pärchen, die sich da hineingeflüchtet haben, lachend mit roten Gesichtern, reiben mit Taschentüchern an Stühlen herum, suchen wieder nach ihren Winkeln. Aber während der Platz doch erst einem Schachbrett bei Anfang der Partie glich, mit den schönen langen Reihen der Steine, gleicht er jetzt einer Endstellung. Hier und da drüben nur noch, scheinbar wahllos und sinnlos, ein paar weiße und ein paar schwarze Figuren. Emil Kubinke sitzt immer noch ruhig bei seinem Gläschen Bier und freut sich über den Duft der Bäume und über die schöne frische Abendluft. Er ist ganz zufrieden, dass er Hedwig nicht getroffen hat. Er träumt vor sich hin und lauscht den Melodien, die in ihm kommen und gehen, ohne dass er dazu etwas tut. Endlich löst sich in ihm doch alles in Tönen, sein Frohsinn, seine Trauer und seine Beschaulichkeit. Und das ist eigentlich das Beste, was der kleine Emil Kubinke hat. Das liebt Emil Kubinke sehr. Wenn er die Töne hört, ist er Philosoph. Dann ist ihm Hedwig gleichgültig und der Ziehdorn, die Rasiermesser, die Trinkgelder und die Kunden. Und dann verschwindet beinahe die Erinnerung an Paulines goldblonde Flechten. Dann gibt es keine Liebe, kein Begehren, keine Sorgen, keine schadhaften Beinkleider. Dann ist alles schattenhaft verschwommen und ist nur noch dazu vorhanden, um von seinen Melodien überhaucht und überspült zu werden. Das ist das Allerbeste, was der kleine Emil Kubinke hat. Von je, von der Schulbank an, ist seine Insel, sein Reich. Überall anders ist er in Feindesland. Wenn es das Schicksal gut mit Emil Kubinke gemeint hätte, so hätte es ihn auf seiner Insel jetzt ruhig gelassen. Aber ich sagte schon einmal, dass das Schicksal es unerklärlicherweise gerade auf Emil Kubinke abgesehen hatte. Und plötzlich erinnerte es sich also wieder, dass es doch mit Emil Kubinke irgendetwas vorhatte. Seit einer Stunde und länger, seit Herrn Teschs Dazwischenkunft, hat das Schicksal gar nicht mehr an Emil Kubinke gedacht. Darum also lässt es jetzt hinterrücks plötzlich einen Auflauf entstehen, einen Krawall, eine Szene, ein Gewühl und Getümmel, das sich von den Stufen, die zum Saal führen, bis zum Ausgang des Lokals dahinschiebt und das so lärmvoll ist, dass es die Melodien Emil Kubinkes eben übertönen muss. Doch an der Spitze dieses Auflaufs schiebt man einen Mann mit abgerissenem Kragen, hängendem Schlips, gelockerten Ärmeln dahin, dürr wie die Vernunft, grau wie die Theorie, mit hageren Wangen und langen Haarsträhnen. Und seine Augen rollen begeistert und seine Hände machen große Bewegungen, denn er fühlt sich als Märtyrer, als Prediger in der Wüste und trägt gottergeben die Schickung. Ein Kellner aber ist rechts von ihm und einer links als Eskorte, und ein Hausknecht in Hemdsärmeln drängt ihn vor sich her. Er jedoch achtet ihrer nicht und schüttet die Schale seines gerechten Zornes hernieder auf dieses lästerliche Gesindel. »Ich aber sage euch«, brüllt er mit Löwenstimme, »redet mir nicht von der Heilsarmee. Nur der, so im Geiste des Herrn wandelt, darf von ihr sprechen. denn kommen wird das Tier mit den Hörnern und Klauen. Die Kinder johlen, Knetschke, Knetschke. Lassen Sie doch den Mann los, ruft jemand, der ist ja harmlos. Ach, das ist ja mein verrückter Schneider aus der Fregestraße, ruft ein anderer. Den kenn ich, der ist immer so, wenn er ihn in eine Krone hat, meint ein dritter. Na komm doch, was siehst denn daran, sagt Emma und zerrt Hedwig am Ärmel. Nee, sowas muss ich immer sehen, sowas macht mir Laune, sagt Hedwig bestimmt und will sich losreißen. Du, Hedwig, bleib doch mal da, ruft Emma. Da in der Ecke, da sitzt doch dein kleiner Barbier. Ach, Herr Kubinke, meint Hedwig sehr freundlich, denn sie hat noch nicht Abendbrot gegessen. Das sind Sie ja. Wir haben schon so lange auf ihn gewartet. Ja, sagt Emma, wir haben ihn doch noch gar nicht gesehen. Sind Sie denn schon lange hier? Emil Kubinke ist sehr erfreut. Denn vor ihm stehen plötzlich nicht etwa die lange Emma und die kleine Dralle Hedwig mit den gestreiften Cartoon-Kleidern und den geplatzten Lackschuhen, sondern zwei richtige Damen. Und nur durch die weißen Sergeantenhandschuhe und durch die roten Arme, die aus den Blusen kommen, die Haut ist in lauter Landkärtchen gesprungen, wird Emil Kubinke erinnert, dass es doch wirklich nur Hedwig und Emma sind, diese zwei Damen mit den Moosrosen auf den Strohglocken, den Faltenröcken, den Sammetjäckchen, den durchbrochenen Mullblusen, diese Damen, die ihm so freundlich entgegenlachen. »Ich geh nachher noch nach'n Hohenzollernjarten«, sagt Hedwig. »Ja, kein Betrieb hier heute.« »Na, bleib doch hier«, sagt Emma und pufft Hedwig heimlich in die Seite. »Da drüben ist ja auch nichts los.« Eigentlich möchte ja Emma auch ganz gern noch in den Hohenzollerngarten gehen, aber sie weiß nicht, ob nicht Kubinke nur für das Strandschlösschen engagiert ist. »Na, wenn du nicht willst«, meint Hedwig langsam, »dann können wir ja auch wieder in den Saal gehen. Was soll man hier draußen?« »Kommen Sie mit, Herr Kubinke«, sagt Emma mit einem schiefen Blick. »Hören Sie den Walzer?« Und dabei chassiert die lange Emma auf der Stelle hin und her. Emil Kubinke will nun gerne sagen, dass es jetzt gerade hier draußen bei dieser Frische und diesem Duft sehr angenehm ist. Viel lohnender als in dem dumpfen Saal. Aber er weiß, dass man bei Frauen immer in Kleinigkeiten nachgeben muss, wenn man Großes erreichen will. Und so ruft er den Kellner heran und geht dann, mitten zwischen Hedwig und Emma, die so schön rechts und links ihn streifen, zum Saal. Er weiß nicht, wie er sich dabei benehmen soll, denn er will doch nicht gern der langen Emma die Geheimnisse seiner Seele verraten. Und außerdem ist auch die Waage seines Herzens munter in Bewegung, schwankt auf und nieder zwischen der dicken Hedwig und der langen Emma. Und wenn er nach rechts schaut, so will sie sich für Hedwig, und wenn er nach links schaut, für die Emma entscheiden. Aber da Emil Kubinke, wer weiß weshalb, mehr nach links als nach rechts sieht, so gibt das Zünglein der Waage immer bestimmter für die lange Emma den Ausschlag. Und jeder von uns hätte die gleiche Wahl getroffen, denn während die kleine Dralle Hedwig des Wochentags in ihrem einfachen Cartoonkleid mit der Schürze, mit bloßem Kopf und bloßen Armen in sich vollkommen ist, und noch mitten in dem blassen Großstadtgetümmel den gesunden Hauch von Wäldern und Wiesen ausatmet, so erinnert sie jetzt, sonntags, wenn man sie überhaupt dann beachtet in ihrem braunen Rock, der zu stramm sitzt, mit diesen Armen, mit dem runden, roten Gesicht, mit dem breiten Mund, mit dem feisten Nacken, mit allem, was so um sie herum quabbelt, an eine schlecht gestopfte Leberwurst. Die lange Emma aber, trotz ihrer Sommersprossen, kann anziehen, was sie will, es kleidet sie, sitzt wie angegossen. Ja, man erkennt dann erst, was sie überhaupt ist. Sie trägt es nicht wie eine Modedame, sondern mehr noch, mit der Grazie einer Probiermamsell. Wer Hedwig sonntags sieht, sagt sich, die wird noch mal plätten lernen. Aber wer Emma sonntags sieht, sagt sich, die wird schon mal Karriere machen. Auf dem Markt der Liebe nämlich, allwo jedes Kilogramm und jeder Zentimeter mehr oder weniger gut und gern 1000 Mark bedeuten, ist die lange Emma reichlich mit 20.000 Mark höher akkreditiert als Hedwig. Ja, Die Figur der Frau ist eben ihr Schicksal. Die eine lernt plätten, aber die andere macht Karriere. Und Emma ist schon in der Lehre, denn sie dient bei einer Sängerin, die nicht singt, aber vorgibt, in Gesang auszubilden, die alt an Jahren, grau an Haaren, aber jung an Herzen ist, ihre zahlenden und nicht zahlenden Verehrer gut scheidet und trennt, auf dass keine Verwirrungen entstehen, und die so für Emma eine ganz vorzügliche Schule bildet. Und wenn es Emma bisher in dieser Schule noch nicht so sehr weit gebracht hat, wenn sie sich kaum im ersten Larvenzustand ihrer Entwicklung befindet, noch fast roh und ungeformt ist und sich mit ihren 19 Jahren, ihrer eigentlichen Mission noch nicht einmal bewusst ist, so scheinen sie doch ihre Anlagen zu Bedeutendem zu bestimmen. Ich bitte sehr, deswegen nicht schlecht von Emma zu denken, und ich bitte eindringlich, das weder sittlich zu werten noch tragisch aufzubauschen. Die Liebe ist ein ebenso anständiger Frauenberuf wie jeder andere. Und es ist zumindest ebenso schwer, bei der Überfüllung dieses Berufes, heute es in ihm zu etwas zu bringen und nicht unter das einfache Fußvolk zu geraten. Und es gehören zumindest ebenso natürliche Anlagen, Begabung, Fleiß und Ausdauer hierzu, wie sie dazu nötig sind, Direktrice in einem Putzgeschäft zu werden und nicht ewig als Nähpuzzelchen weiterzuwirken. Aber bei der langen Emma brauchte man, wenn man sie auch nur einmal sonntags sah, gar kein besonders firmer Meteorologe zu sein, um ihr eine günstige Prognose zu stellen. Und wenn sie auch heute Abend noch auf der Speisekarte sich todsicher Schnitzel mit Bratkartoffeln aussucht, dadurch braucht niemand daran irre zu werden, dass sie in 3 Jahren bei so vorgeschrittener Saison es dem Pöbel überlassen wird, noch Faisan aux Truffes zu essen. Heute natürlich ist die lange Emma noch im ersten Larvenstadium. Und sie weiß so viel von ihrer Zukunft, wie die Raupe davon weiß, dass man mit bunten Flügeln über blühende Felder in Duft, Sonne und Wind dahin flattern kann. Heute ist Emma noch beim Schnitzel. Heute geht sie noch ins Strandschlösschen tanzen. Heute ist sie noch bei Emil Kubinke. Und wenn sie auch von ihrer Herren nur die durchbrochenen Strümpfe trägt und sonntags nur ihre gestickten Hemden anzieht, noch hat sie kaum ihre allererste Häutung hinter sich. Wie Emma aber plötzlich ihren Arm in den Emil Kubinkes schiebt, da besinnt sich doch Hedwig auf ihre älteren Rechte und sie fasst auf der anderen Seite Emil Kubinke unter und hängt sich fest an ihn. Und vom Saal her klingt der scharfe Rhythmus eines amerikanischen Tanzes und Emma und Hedwig sind wie elektrisiert und zerren den braven Emil Kubinke ordentlich die Stufen hinauf. »Komm, Hedwig«, ruft Emma, »das ist die Schinkenpost.« Und schon haben die beiden Mädchen sich um die Taillen gefasst und schwenken los, rechtsrum, linksrum, dass die braunen Röcke flattern.